Ja, was für herrliche Aussagen hier in diesem Lied gemacht wurden. Vielen Dank dafür. Am Ende jedes Filmes gibt es den sogenannten Abspann. Der Film ist zu Ende, die Geschichte ist erzählt, wir kennen das Ergebnis. Und dann gibt es eine endlose Liste an Namen, wer alles an dem Film beteiligt war. Ton, Kamera, Licht, Kostüme und so weiter. Die wenigsten Zuschauer interessieren sich für diese Liste, die dann kommt. Da hat man nicht großes Interesse zu lesen, wer für die Kostüme zuständig war, wer den Ton gemacht hat in dem Film und so weiter. Wir wollen uns heute die letzten Verse im Kolosserbrief anschauen. Und um in diesem Bild zu bleiben, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, der Abspann ist gar nicht mehr so interessant. Und dennoch sind die letzten Verse auch Wort Gottes. Auch Wort Gottes, das uns überliefert wurde. Und wir wollen diese Verse gemeinsam lesen. Kolosser 4, ab Vers 7. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und die Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Ich habe den Text für mich überschrieben mit herzlich miteinander verbunden im Reich Gottes. Herzlich miteinander verbunden im Reich Gottes. In der Gemeinde in Lage, wo ich groß geworden bin und aufgewachsen bin, wenn man da hineinging in die Gemeinde, in dieses Gebäude, dann hing im Foyer der Gemeinde eine Weltkarte. Und immer wenn man in den Gottesdienstsaal gehen wollte, musste man an dieser Weltkarte vorbeigehen. Und oft stand ich als Kind vor dieser großen Karte. Diese Karte sollte etwas deutlich machen. Wir als Gemeinde fühlen uns verbunden mit den anderen Christen in anderen Ländern, weltweit. Wir sind Teil der Gemeinde Gottes. Wir haben Teil an Menschen, die in Haiti leben, die in Kolumbien leben, die in Brasilien leben, in Paraguay, wo auch immer. Wir sind verbunden mit ihnen. Das sollte diese Weltkarte zum Ausdruck bringen. Die Gemeinde in Lage in einer kleinen Stadt, sie wollte das Ganze sehen. Über ihre Stadtgrenzen hinaus, auf das Ganze sehen. So habe ich den ersten Punkt für mich abgeleitet und benannt, auf das Ganze sehen. Das Reich Gottes ist mehr als der einzelne Christ. Das Reich Gottes ist mehr als die Gemeinde Detmold Nord. Das Reich Gottes, es besteht aus einer Vielzahl von Menschen. Einer Vielzahl von Menschen, die Gott gerufen hat in seiner Liebe, gerufen aus der Finsternis, das haben wir im Kolosserbrief gelesen, aus dem Reich der Finsternis, und er hat diese Menschen hineingestellt in das Reich seines geliebten Sohnes. Nicht, weil diese Menschen besser wären, nicht, weil diese Menschen annehmbarer sind in Gottes Augen, nicht, weil diese Menschen liebenswürdiger sind. sondern weil Gott sich erbarmt hat. Und in seinem Erbarmen hat er sie begnadigt, und so dürfen wir als Kinder des lebendigen Gottes uns beschenkt wissen in Jesus Christus. Auf das Ganze sehen. Das Reich Gottes ist mehr als die Ortsgemeinde. Und das können wir hier aus den Versen entnehmen. Und das durften die Christen in Kolossea durch den Paulus erfahren. Ihr lieben Geschwister in Kolossea, hier in Rom sind Menschen, die an euch denken. Hier in Rom sind Menschen, die für euch beten. Hier in Rom sind Menschen, die sich für euch abmühen, die für euch arbeiten, die sich für euch einsetzen. Geschwister, die sich mit euch verbunden fühlen. Geschwister, die Gott den Vater in Rom anbeten. Geschwister, die den gleichen Gott lieben wie ihr auch. Geschwister, die an euch denken und sich mit euch in Jesus verbunden wissen. Sie kommen genauso wie ihr zu ihm. Sie bringen ihm Dank, sie bringen ihm Anbetung, sie freuen sich über die Errettung in Jesus Christus. Ja, ihr lieben Geschwister in Kolossea, diese Geschwister kennen auch das Geheimnis Gottes. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese kleine Gemeinde in Kolossea darf wissen, wir sind Teil einer weltweiten Gemeinde. Wir sind Teil einer weltweiten Gemeinde von Jesus-Nachfolgern. Und das macht Mut. Das macht Mut zu wissen, Geschwister in Rom denken an mich, beten für mich. Sie sind besorgt um meinen Glauben, ob ich noch im Glauben stehe. Geschwister in Rom sind interessiert an uns. Räumlich getrennt, aber verbunden durch den Geist Jesu Christi. In Liebe. Auf das Ganze sehen. Heute an diesem Palmsonntag versammeln sich Millionen von Menschen, die Jesus lieben. Sie beten ihn an. Sie danken ihm. Sie bringen ihm ihr Lob. Sie singen gemeinsame Lieder. Sie hören gemeinsam auf das Wort Gottes. Ist das nicht schön, ihr Lieben? Das zu wissen, wir sind hier nicht allein. Lasst uns auf das Ganze sehen. Weil es ermutigt. Man ist nicht allein. Das Reich Gottes wächst weltweit. Und manchmal kann man entmutigt sein. Man kann manchmal entmutigt sein, wenn man die Situation der Christen in den westlichen Ländern anschaut und man merkt, da passiert wenig Wachstum. Da ist vielleicht wenig Dynamik. Aber in anderen Ländern passiert Erweckung, Menschen kommen zum Glauben. Und so haben wir zum Beispiel in China weltweit die größte Gemeinde, die meisten Menschen an Christen. Auf das Ganze sehen. Das Reich Gottes ist über die 2000 Jahre gewaltig gewachsen. Und ich glaube, ein Paulus konnte sich nicht ausmalen und vorstellen, was das Christentum für eine Dynamik entwickeln wird. Wie es in 2000 Jahren aussehen wird. Ich glaube, ein Paulus hätte sich niemals träumen lassen, dass dieser Brief an die Kolosser 2000 Jahre überdauert und heute von den wilden Germanen hier in Detmold gelesen wird. Auf das Ganze sehen. Lasst uns das Ganze immer wieder in den Blick nehmen, weil es Gott groß macht, weil es seinen Namen verherrlicht, weil er dadurch geehrt wird. Lasst uns auf das Ganze sehen, weil es uns bewahrt vor christlicher Kurzsichtigkeit. Der Kurzsichtige, das weiß ich leider aus eigener Erfahrung, der sieht immer nur das, was er gerade vor der Nase hat. Der sieht das Entfernte nicht. Der kann sich nicht erfreuen an einer weitläufigen Natur. Ohne Brille funktioniert es nicht. Das Ganze, auf das Ganze zu sehen, bewahrt uns davor, christlich kurzsichtig zu werden. Lasst uns mal wieder auf das Ganze schauen, weil es uns bewahrt vor Engstirnigkeit. Lasst uns das Ganze sehen, weil es schützt vor Sektiererei. Lasst uns hier in der Gemeinde das Ganze sehen. Wir sehen ja häufig nur so unseren Dienstbereich, unsere Aufgabe, uns, das, was ich gerade hier tue in der Gemeinde. Und was ich tue, das ist jetzt gerade wichtig. Und was ich tue, ist besonders wertvoll. Und was ich tue, das sollen doch alle bitte mit unterstützen. Oft sehen wir nur unseren kleinen Dienstbereich. Die Gemeinde Detmold Nord ist mehr als Eduard Claessen. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank. Die Gemeinde besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Begabungen. Menschen, die Gott begnadigt hat, die Gott gerufen hat in seiner Liebe, die er befähigt hat und die hier in dieser Gemeinde ihren Dienst tun, die den Herrn Jesus lieben und ihren Dienst hier ausleben in unterschiedlichen Facetten. Lasst uns in der Gemeinde das Ganze sehen und nicht kurzsichtig werden. Aber lasst uns auch als Gemeinde Detmold Nord über unsere Grenzen hinausschauen. Und dazu ermutigt dieser Abschnitt. Es gibt uns nur, weil Menschen über ihre Gemeindegrenzen hinweggeschaut haben. Weil sie losgegangen sind. Weil sie ins Gebet gegangen sind für andere. Weil sie sich auf den Weg gemacht haben und die frohe Botschaft des Evangeliums an andere weitergegeben haben. Herzlich miteinander verbunden im Reich Gottes. Lass mich einen zweiten Gedanken hier ableiten. Auf das Ganze sehen. Dabei den Einzelnen nicht übersehen. Dabei den Einzelnen nicht übersehen. Wir als Kinder Gottes sind miteinander verbunden in einem größeren Kontext als nur die Gemeinde Detmold Nord. Wir sind Teil einer weltweiten Gemeinde. Wir sind Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Doch die Gemeinde besteht immer aus Einzelnen. Nicht aus einzelnen Nummern. Nicht aus einzelnen Robotern, aus einzelnen Menschen. Nicht gleichgeschaltete Androiden. Menschen von Gott geschaffen, Menschen von Gott gewollt und von ihm geliebt. Wir wollen das Ganze immer wieder in den Blick nehmen, doch wir wollen den Einzelnen nicht übersehen. Und dazu ermutigt uns dieser Text, fordert uns raus. Und das dürfen wir heute hier aus diesen Versen, aus dem Brief an die Kolosser mitnehmen. Paulus sieht das Ganze. Und wenn man das Leben von Paulus betrachtet, dann sieht man, was er für ein Visionär war. Wie er das Ganze immer wieder im Blick nahm. Aber er hat auch immer wieder den Blick für den Einzelnen. Einen Tychikus, Onesimus, Aristarchus, Markus, Jesus Justus, Epaphras. Lukas, Demas. Paulus nennt sie mit ihren Namen. Paulus nennt sie mit ihrem Namen, weil sie ihm wichtig sind. Er schreibt nicht einfach hier am Ende des Briefes, naja, und dann noch schöne Grüße vom Rest der Mannschaft. Hätte er ja auch tun können. Nein, er erwähnt sie einzeln mit Namen. Und wir selber, wir merken, wie wichtig es uns ist, wenn man uns mit Namen kennt. Wenn man uns mit Namen anspricht und da, wo man unseren Namen vielleicht nicht kennt, dann merken wir, da sind wir doch schnell, naja, ein bisschen beleidigt. Man sagt, ja, wie, du kennst mich nicht. Ja? Wir wollen gekannt sein, wir wollen mit Namen angesprochen werden. Kennen wir die Namen unserer Mitarbeiter? Die Namen unserer Teilnehmer im Bibelkurs? Die Namen unserer Jungschaller? Die Namen unserer Jugendlichen? Die Namen der Gemeindegeschwister? Ich muss ganz ehrlich sagen, das wird immer schwieriger. Die Gemeinde wächst und sich so alle Namen zu merken und auf dem Schirm zu haben, es wird immer schwieriger. Paulus sieht das Ganze, doch er übersieht nicht den Einzelnen. Er kennt ihn, er schätzt ihn. Er schätzt ihn als Bruder und als Schwester in dem Herrn. Und es wird hier klar in den Versen, seine Geschwister sind seine Mitarbeiter für das Reich Gottes. Und es ist bezeichnend, wie er von seinen Mitarbeitern spricht. Sie sind nicht seine Angestellten, die ihre Leistung zu erbringen haben, die Gewehr bei Fuß auf Befehle des Paulus warten. Es sind Brüder im Herrn Jesus Christus. Er weiß sich mit ihnen auf das Engste verbunden. Und ein Paulus lebt hier das Wort, das Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Aus Matthäus 23, Vers 8. Ich möchte uns mal die Verse vorlesen. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber alle seid Brüder. Nennt euch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Paulus lebt das Wort Jesu hier. Er lebt das Wort Jesu. Welch ein Ansehen hätte ein Gelehrter wie Paulus in der jüdischen Gesellschaft haben können? Welch ein Ansehen hätte er genießen können? Doch er achtet es für nichts, um Christi willen. Er stellt sich nicht über seine Mitarbeiter, sondern unter sie. Sie sind seine Brüder. Die Anrede mit Bruder und Schwester scheint in der westlichen Gemeinde verloren zu gehen. Ist es uns peinlich, wenn man uns so anredet? Fast zu intim? Lieber Bruder? Wie empfinden wir so eine Anrede? Vielleicht ungewohnt. Paulus bezeichnet den Tychikus als geliebten Bruder. Für Paulus sind es Geschwister. Geschwister, die zur Familie Gottes gehören. Und er schätzt sie als seine Mitarbeiter für das Reich Gottes. Und es wird hier deutlich, Paulus ist kein Einzelkämpfer. Paulus zieht nicht alleine los. Er arbeitet mit anderen zusammen. Und die Arbeit im Reich Gottes ist keine One-Man-Show. Es ist Teamwork, Teamarbeit. Gott begabt und befähigt jeden einzelnen Christen für die Mitarbeit in seinem Reich. Ein entlaufener Sklave, der Onesimus, wird für einen Paulus zu einer wichtigen Stütze, ist ihm dienlich im Werk des Herrn. Und er redet positiv hier von seinen Mitarbeitern. Hier dürfen wir lernen. Hier darf ich lernen. Wie rede ich über andere? Wie spreche ich über Mitarbeiter in der Gemeinde? Spreche ich positiv über sie? Erwähne ich sie mit lobenden Worten? Wie schnell sehen wir doch auf die Unzulänglichkeiten, auf das, was nicht gut läuft, auf das, was besser laufen müsste. Wie schnell sind wir dabei aufzuzeigen, wie man es besser machen könnte. Wie viel Geduld habe ich mit Menschen? Oft ist es mit meiner Geduld da nicht weit her. Wie schnell neigen wir zur Perfektion? Am Ende sortieren wir ein paar Hochbegabte aus, die sollen uns doch bitte eine perfekte Predigt bringen, einen perfekten Musikteil, eine perfekte Kindergeschichte, die sollen die Jugendarbeit perfekt machen. Und dann wundern sich Christen, warum gibt es so viele Burnouts in christlichen Gemeinden. Da sind eine Handvoll übrig geblieben und die anderen dürfen zuschauen. Nein, Paulus lernt hier von Jesus und er nimmt Menschen mit in die Mitarbeit, er bildet sie aus für das Reich Gottes. Wir brauchen einander. Jeder hier in der Gemeinde ist wichtig. Wenn wir uns zurückziehen, werden Aufgaben nicht getan, die getan werden sollten. Du siehst Dinge in der Gemeinde, die ich nicht sehe. Das ist so. Du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Ich denke an letzten Freitag zurück, als wir hier im Bibelkurs zusammen waren und Konstantin brachte hier seine Kinder zur Kinderstunde und er machte sich gleich in der Küche zu schaffen, kochte Tee mit für den Bibelkurs, brachte die Kannen hoch in den Bibelkurs und eine Teilnehmerin hatte ihren Sohn dabei und Konstantin sprach diesen Sohn sofort an: Na, willst du nicht mit in die Kinderstunde kommen? Ja, das ist doch viel spannender und so. Der hat sofort den Blick dafür, das gesehen. Dinge, die ich oft gar nicht sehe, nicht wahrnehme. André war beschäftigt in der Küche für die Jungschar, war fleißig am Backen. Der brachte dann gleich so einen Schwung, was waren das? Pizzaschnecken oder sowas vorbei. Und wir als Bibelkurs konnten uns darüber freuen und haben uns einfach an diesen Dingen erfreut, die er gemacht hat. Es werden Dinge gesehen, die ich nicht sehe. Die sehen andere in der Gemeinde. Wie schnell wird unter Christen das Argument geliefert? Gott braucht dich nicht für seinen Dienst. Der kommt sowieso ans Ziel. Ob du mitmachst oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. So ein Denken finden wir nicht bei Paulus. Tychikus, ob du den Brief in Kolossea ablieferst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott kommt sowieso ans Ziel mit seiner Gemeinde. Diese Denkweise hat Paulus nicht. Er sieht den Menschen als geliebten Bruder und treuen Diener des Herrn. Ja, es stimmt, Gott braucht uns nicht. Wenn wir ehrlich sind, Gott braucht uns nicht. Gott braucht mich nicht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Er möchte uns gebrauchen. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass du mitarbeitest in seinem Reich. Er wirbt um dich. Er möchte, dass du ein Mitarbeiter wirst für ihn. Was ist das für ein Privileg, im Reich Gottes mitzuarbeiten? Lasst uns den Einzelnen nicht übersehen. Gott sieht ihn, Gott will ihn gebrauchen und Gott kann jeden gebrauchen. Lasst mich einen letzten Gedanken aus diesem Text ableiten. Ich habe ihn überschrieben mit folgendem Satz: Voneinander lernen. Voneinander lernen. Ich bin noch keinem Christen begegnet, von dem ich nichts lernen konnte. Dieses Zitat stammt nicht von mir. Es wäre schön, wenn es von mir stammen würde. Es stammt von William MacDonald, einem begnadeten Diener Gottes, ein demütiger Diener Gottes, der viel für das Reich Gottes bewirkt hat. Ich bin noch keinem Christen begegnet, von dem ich nichts lernen konnte. Jeden Christen, den er begegnet hat, hat er gesagt, von dem kann ich was lernen. Mit welchen Augen schaut so ein Mensch? Ich glaube, er schaut mit den Augen Jesu. Wir konnten ja schon von Paulus lernen, wie er mit Mitarbeitern umgeht. Aber wir können auch von einem Tychikus lernen. Gott braucht Menschen wie Paulus, die so hervorragende, tiefgehende Briefe schreiben und verfassen, mit so einem geistlich tiefen Inhalt wie den Kolosserbrief. Aber er braucht auch Briefträger, die den Brief abliefern, die den Brief nach Kolossea bringen. Beides ist wichtig im Reich Gottes. Und ein Tychikus ist sich nicht zu schade, den Briefträger zu spielen. Er macht sich auf den Weg und bringt dieses Schreiben vorbei. Das können wir von ihm lernen. Gott gebraucht Menschen wie den Apostel Paulus, die so herrliche Verse verfassen, wie wir sie in Kapitel 2, 9 bis 15 gelesen haben. Aber er braucht und gebraucht auch Menschen, die sich hinsetzen mit Geschwistern und diese Verse lesen, die bei den Geschwistern vor Ort sind, die die Gemeindemitglieder in Kolossea trösten. Es werden Herzenströster gesucht. Gott gebraucht hervorragende Theologen wie einen Paulus, doch er gebraucht auch einen entlaufenen Sklaven wie Onesimus. Du bist kein Theologe? Ich auch nicht. Aber wir können den Dienst eines Onesimus machen. Wir können andere in ihrem Dienst unterstützen. Sie begleiten. Dem Paulus eine wertvolle Stütze sein, eine Hilfe. Wir können hier von Onesimus lernen, andere in ihrem Dienst praktisch zu unterstützen. Paulus erwähnt hier den Aristarchus, Markus und Jesus Justus. Sie sind Brüder im Herrn Jesus Christus und sie waren Volksbrüder aus dem Judentum. Und diese Geschwister haben den Paulus getröstet in seiner Gefangenschaft. Das lesen wir hier. Ja, auch ein Heidenapostel braucht Trost, braucht Zuspruch, braucht Glaubensgeschwister an seiner Seite. Es gibt Zeiten, wo wir Trost brauchen. Es gibt Zeiten, wo wir anderen Trost zusprechen sollen, weil sie getröstet werden müssen. Hier können wir lernen. Paulus erwähnt hier den Epaphras, der aus Kolossea stammt. Er ist vermutlich derjenige, der die Gemeinde in Kolossea gegründet hat. Und er bezeichnet ihn hier als Knecht des Christus und stellt ihn damit ein sehr gutes Zeugnis aus, ein hervorragendes Zeugnis. Und dieser Knecht des Herrn ist genauso Gefangener wie der Paulus in Rom. Und er teilt das gleiche Schicksal wie Paulus. Aber er beklagt sich nicht. Paulus schreibt hier nicht davon, ja, der ist jetzt gerade ein bisschen depressiv und der meckert so viel und dem geht es überhaupt nicht gut, der wäre viel lieber in der Gemeinde, da kann er doch wirken und aktiv sein für den Herrn. Nein, er ist festgesetzt, er kann gerade nichts tun für die Gemeinde, scheinbar nichts tun für die Gemeinde, aber er beklagt sich nicht. Er nimmt es aus Gottes Hand und sieht es als Weg Gottes, hier können wir lernen. Dieser Mann sitzt fest in Rom, jedoch ist er nicht untätig, das lesen wir hier. Paulus sagt, er ist ein Kämpfer, ein Gebetskämpfer für die Gemeinde, für euch. Er kämpft in den Gebeten für euch beständig, andauernd, anhaltend. Lasst uns hier lernen. Ich bin kein Gebetskämpfer, doch ich möchte hier lernen und mir den Epaphras zum Vorbild nehmen und sagen, ja, ich möchte auch für meine Gemeinde beten. Wofür betet dieser gute Mann? Für Reichtum der Gemeindemitglieder, für Gesundheit, für ein langes Leben, für ein angenehmes Leben in Kolossea? Davon lesen wir nichts. Vers 12 sagt uns Paulus, wofür er betet. Die Gemeinde, das ist sein Anliegen, die Gemeinde soll fest im Glauben stehen. Die Gemeinde soll gegründet und verwurzelt in Jesus Christus sein. Sie sollen standhaft werden, sie sollen fest werden in Christus. Und sie sollen vollkommen, so heißt es hier, und zur Fülle gebracht werden in dem, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes, der sich in Jesus Christus und in seinem Handeln für uns auftut und aufgetan hat. Der soll sie ausfüllen. Zu ihm hin, zu Jesus sollen sie wachsen. Sollen die Schätze erkennen, die verborgen sind in Christus. Das heißt, das, was Paulus hier im Brief schreibt, dass er fleht, Epaphras vor dem Angesicht Gottes für sie. Er zieht an einem Strang mit Paulus. Das können wir hier lernen. Gemeinsam für eine Sache einstehen, beten. An einem Strang ziehen. Man könnte doch sagen, es reicht doch aus, dass Paulus den Brief an die Kolosser geschrieben hat. Warum kämpft dieser gute Mann da auf Knien für die Gemeinde und ringt und betet? Die haben doch den Brief. Sie wissen doch alles. Ich denke, wir Christen machen uns schnell bequem, unter anderem damit, dass wir die Souveränität Gottes herbeizitieren. Ich glaube an die Souveränität Gottes. Ein Paulus glaubt an die Souveränität Gottes, aber macht sie Gebet überflüssig? Für Paulus nicht. Für Epaphras nicht. Ein alter englischer Bischof sagte einmal, wenn ich bete, passiert etwas. Wenn ich nicht bete, dann nicht. Ich bin so froh über die Beiträge im freien Teil, die wir gehört haben. Ja, über das Gebet, was Gebet bewirkt, wie Gebet verändert, wie Gott durch Gebet antwortet. Ich habe euch folgenden Text mal mitgebracht, da hat jemand etwas über das Gebet gesprochen oder geschrieben, besser gesagt. Das Gebet hat Meere getrennt, Flussläufe zum Stillstand gebracht, harte Felsen zu sprudelnden Quellen gemacht, Feuer gelöscht, Löwen das Maul gestopft, Schlangen und Gift unschädlich gemacht, Sterne gegen die Gottlosen in den Krieg einbezogen. Den Lauf des Mondes und der Sonne angehalten, eiserne Tore gesprengt, die schlimmsten Teufel besiegt und Legionen von Engeln befohlen, herabzukommen. Das Gebet hat die tobenden menschlichen Leidenschaften gezügelt und verändert und in riesige Armeen von stolzen und dreisten und prahlenden Gottlosen vertrieben und zerstört. Das Gebet hat einen Menschen vom Grund des Meeres heraufgebracht und einen anderen in einem feurigen Wagen gen Himmel fahren lassen. Was hat Gebet nicht bewirkt? Ich möchte schließen mit einem Gebetsprojekt. Ich möchte euch einladen, an einem Gebetsprojekt teilzunehmen. Nico, kannst du mal die Folie einblenden? Wir haben ja gesagt, wir wollen voneinander lernen. Voneinander lernen von diesen Mitarbeitern des Paulus. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe mir das Projekt 4x4 genannt. Ich habe mir Folgendes gedacht, dass wir 4 Wochen beten für 4 Personen in der Gemeinde. 4 Wochen. Überschaubarer Zeitraum, denke ich. 4 Personen. Ich denke, das ist auch eine überschaubare Zahl. Damit können wir gut umgehen. Und die kriegen wir auch noch alle auf eine Reihe. 4 Wochen Gebet für 4 Personen. Und mein Wunsch ist es, dass wir diesen Vers aus Kolosser 4, Vers 12 zu unserem Gebet machen, das Gebet des Epaphras. Für die Gemeindemitglieder zu beten, dass sie standhaft sind im Glauben und dass sie in der Vollkommenheit und zur Fülle des Willen Gottes kommen, dass sie Christus ähnlicher werden, in ihn reifen. Damit wir jetzt nicht alle für die 4 gleichen Menschen beten, ja, dass wir uns sagen, ah, wo sind denn unsere Lieblingsleute hier? 4 suche ich mir raus. Habe ich mir Folgendes überlegt. Geht mal die Gemeindeliste durch und irgendwo findet ihr euren Namen. Und geht einfach mal 4 Personen weiter, die unter eurem Namen stehen. 4 Personen aus der Gemeinde. Betet für diese Person. Schreibt sie euch auf. Legt diese Namen in eure Bibel, dass ihr immer wieder daran erinnert werdet. Und wenn ihr die stille Zeit macht, wenn ihr ins Gebet von Herrn geht, betet für diese Menschen. Nehmt euch Zeit dafür. 4x4, 4 Wochen Gebet für 4 Personen. Ist kein Zwang, ich würde mich freuen, wenn wir als Gemeinde daran teilnehmen. Wenn wir sagen, das mache ich. Ich möchte für meinen Bruder, ich möchte für meine Schwester einstehen im Gebet. Voneinander lernen. Herzlich miteinander verbunden im Reich Gottes. Das konnten wir heute sehen. Wir konnten sehen, dass ein Paulus das Ganze sieht. Dass er den Blick für das Ganze hat. Über die Gemeindegrenzen hinaus. Wir konnten sehen, dass ein Paulus dabei den Einzelnen aber nicht übersieht, sondern ihn mitnimmt. Und wir konnten aus diesem Text lernen für heute, dass wir voneinander lernen können. Dass wir die Geschwister in der Gemeinde brauchen und jeder Einzelne hier wichtig ist und jeder Einzelne den Dienst für den Herrn tut. Und in diesem Sinne, wir einfach miteinander diesen Weg gehen können. Amen. Lasst mich noch beten. Ich darf euch bitten, einmal aufzustehen. Danke, himmlischer Vater, dafür, dass du uns so reich beschenkst mit Geschwistern. Danke dafür, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern dass du uns Schwestern und Brüder an die Seite gestellt hast. Und dass wir voneinander lernen dürfen. Danke einfach dafür, dass wir nicht alles alleine machen müssen, sondern dass die Aufgaben ja aufgeteilt werden. Dass Menschen da sind, die sich bereit sind, sich für dein Reich zu investieren, die vorangehen, die für uns Vorbilder sind und denen wir nacheifern können. Und Herr, wir sehen so oft unsere Unzulänglichkeit, wir sehen oft unsere Fehler. Und wir möchten dich bitten, dass du uns weiter verwandelst in das Bild deines geliebten Sohnes und dass wir deinem Sohn immer ähnlicher werden. Hilf uns, diesen Blick zu bekommen, den ein Paulus uns vorgelebt hat, den ein Paulus uns hier hinterlassen hat in seinem Brief, den anderen zu sehen, nicht vorbeizulaufen. Hilf du uns, füreinander da zu sein, einzustehen im Gebet. Hilf du uns aber dabei, dass wir voneinander lernen können. Ich bitte dich um deinen Segen für diese Gemeinde.